Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir wollen uns mit einem sehr speziellen Thema beschäftigen. Es geht um das Thema der Messias im Passafest. Und dabei werden wir auch das ursprüngliche Christentum ganz neu entdecken. Ich werde zeigen, wie eine Passafeier aussieht heute und auch wie das war vor 2000 Jahren. Es ist immer eine Erinnerung an dieses gewaltige Ereignis des Auszugs des Volkes Israel aus Ägypten. Nach strenger biblischer Chronologie hat das stattgefunden im Jahr 1606 vor Christus, also vor über 3600 Jahren. Das ist so der eigentliche Beginn der Geschichte Israels als Gottes Volk. Das Passafest in diesem Jahr wird stattfinden am Freitagabend, den 19. April. Das Volk Israel war damals in Ägypten und wie man hier auf dem Bild sieht, im Nildelta, im fruchtbaren Nildelta in Goshen. Sie wurden von den Ägyptern versklavt, weil sie in diesem schnell wachsenden Volk eine militärische Gefahr sahen. Und so mussten sie Ramses und Pithom Stadt bauen. Aber schließlich kam die von Gott geplante Befreiung Israels aus der Sklaverei. Und da spielte eben das Passafest, das erste Passafest, eine ganz wesentliche Rolle. In 2. Mose 12 hat Gott Israel durch Mose beauftragt, am 10. Nissan, der Monat Nissan im Judentum fällt immer auf März, April bei uns hier. Am 10. Nissan sollte jede Familie ein Lamm zu sich ins Haus nehmen, in Verwahrung nehmen. Die Kinder durften mit dem Lamm in der Wohnung spielen. Es gab dadurch natürlich auch eine gefühlsmäßige Bindung an das Tier. Aber dann kam der 14. Nissan, der Beginn des Passa, der Beginn des Passafestes. Dieses geliebte Lamm musste geschlachtet werden. Und man musste das Blut an die Türpfosten und an die Oberschwelle streichen. In 2. Mose 12, Vers 13 lesen wir, Gott sagt, und das Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern, worin ihr seid. Und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Und es wird keine Plage zum Verderben unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Alle Israeliten mussten dieses Blut anbringen. Die Israeliten waren nicht besser als die Ägypter. Aber Gott ging als Richter durch das Land Ägypten hindurch und alle Erstgeborenen in jeder Familie sollten sterben. Und wie konnten die Israeliten ihre Erstgeborenen schützen? Durch das Blut dieses Lammes. Und sie mussten an diesem Abend das Passalamm rösten und essen, das erste Passafest feiern. Und das war auch die Nacht der 10. Plage über Ägypten, der Tod der Erstgeborenen. Hier auf den Bildern sieht man die Ausgrabungen des österreichischen Archäologen Manfred Bitak in Ramsesstadt. Und da hat man genau in den Schichten, die zeitlich dem Auszug aus Ägypten entsprechen, ein Bild des Grauens gefunden. Die Toten, die Erstgeborenen, wurden einfach so schnell in die Gräber hineingeworfen, ganz durcheinander, ohne dass noch irgendwie schön mit Grabbeigaben auszustatten, ein Bild des Schreckens. 2. Mose 12, Vers 29. Und es geschah um Mitternacht, da schlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten. Von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen, der im Kerker war, und alle Erstgeburt des Viehs. Vers 30, der zweiten Hälfte. Und es entstand ein großes Geschrei in Ägypten, denn es war kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Und er, der Pharao, rief Mose und Aaron in der Nacht und sprach: Macht euch auf, zieht weg aus der Mitte meines Volkes. Und in derselben Nacht, als man in aller Eile das Passa gefeiert hatte, zog man aus. Nun machen wir einen zeitlichen Sprung und schauen eine zweite Passafeier an, die ganz wichtig war. Ab dem Auszug musste Israel jedes Jahr das Passa feiern. Aber eine Passafeier als Erinnerung an den Auszug war ganz, ganz einzigartig. Und zwar das Passafest im Jahr 32 nach Christus. Hier sehen wir den sogenannten Zionsberg in Jerusalem. Das war der Ort, wo Jesus Christus mit seinen Jüngern das Passa feierte, kurz vor seinem Leiden, unmittelbar vor seinem Leiden. Der Beginn dieses Passafeiers wird so beschrieben in Lukas 22, Vers 14. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die 12 Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Und im Judentum beginnt der neue Tag am Abend, also der 15. Nissan 32 nach Christus, das war dieser Tag, den der Jesus eben am Abend so mit diesen Worten eröffnet hatte: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen. Das war am 10. April 32 nach Christus. Aber, ganz wichtig, dieses Fest musste vorbereitet werden. Und zwei Jünger hatten den Auftrag, dieses Fest vorzubereiten am Donnerstagnachmittag, gerade davor. Und zwar mussten sie, wie alle Israeliten, die ein solches Fest vorbereiteten für eine Gruppe oder für eine Familie, sie mussten in den Tempel gehen in Jerusalem. Hier sehen wir auf dem Bild den Frauenvorhof. Da durften sie über die Treppen hinaufsteigen, das Nikanor-Tor, in den inneren Vorhof. Und dort mussten sie ein Lamm schlachten lassen beim Altar. So war das vorgeschrieben, es gab keinen alternativen Ort für diese Schlachtung, nur da im Tempel beim Altar. Aber wir wissen von den Schriften von Josephus Flavius aus dem 1. Jahrhundert, dass zu einem solchen Passafest etwa 2,5 Millionen Menschen nach Jerusalem kamen. Und wenn man sich überlegt, da hatte jede Gruppe und jede Familie ein Lamm, ein einjähriges Lamm. Das bedeutete, es mussten an diesem Nachmittag etwa 250.000 Lämmer geschlachtet werden. Und wenn man bedenkt, ein einjähriges Lamm, wie das vorgeschrieben war in 2. Mose 12, hat etwa 4 Liter Blut. An diesem Tag floss etwa 1 Million Liter Blut. Das war aber alles bis ins Detail organisiert. Alle Priesterklassen, alle 24 Priesterklassen, Tausende von Priester waren da und Leviten, die helfen mussten. Und so ging dieses Schlachten in aller Eile, aber das hat bei diesen beiden Jüngern die das tun mussten, Johannes und Petrus, etwas ganz Besonderes hinterlassen. Dieser Eindruck, ein Tag bevor dann Jesus Christus selber sein Blut gab am Kreuz von Golgatha. Diese Jünger hatten vom Herrn den Auftrag bekommen, einem Obersaal in der Stadt alles schön vorzubereiten. Ein Obersaal mit Polstern. Da muss man Folgendes wissen. Das war im Judentum so vorgeschrieben. Man durfte das Passa feiern irgendwo. Und die Bewohner von Jerusalem mussten solche Räume gratis zur Verfügung stellen. Also es war ganz normal, dass diese Jünger diesen Obersaal bekommen durften, ohne zu zahlen. Aber sie mussten alles vorbereiten. Und damals wurde das Passa sehr speziell gefeiert. Nämlich an einem Triclinum. Ein Triclinum, das ist der lateinische Ausdruck für einen Tisch mit drei Seiten, wie man es hier auf dem Bild sieht. Und man saß nicht am Tisch, sondern lag auf Matten. Warum? Im Alten Testament war das ja ganz normal, man saß am Tisch beim Essen. Aber die Römer, die sind ja als fremde Militärmacht einmarschiert 63 vor Christus. Und die haben das vorgemacht. Die freien Leute, die saßen nicht wie die armen Leute auf Stühlen am Tisch. Die freien Leute, die lagen zu Tisch, eben an solchen Tischen, die man nannte als einzelner Tisch Triclinum. Und so sagten die Rabbiner, das machen wir jetzt auch fürs Passa. Denn das Passafest erinnert uns daran, wir waren Sklaven, aber wir sind frei geworden. Darum liegen wir zu Tisch, weil wir freie Leute sind. Und an diesem Abend waren also der Herr selber, Jesus Christus, und seine 12 Jünger da auf Matten an diesem Tisch, nachdem alles vorbereitet war. Und wir können sogar gewisse Details wissen, wie da die Tischeinteilung war. Johannes war offensichtlich auf dem ersten Platz und Petrus auf dem letzten. Denn sie zwei hatten ja das Passa vorbereiten müssen. Und so mussten sie die Sitze, oder ich sage besser, die Liegematten einnehmen, wo man am schnellsten aufstehen kann, um wieder zu bedienen. Denn vom Innenteil des Triclinums, das hier frei ist, von dort aus hat man jeweils Nachschub geliefert auf den Tisch und bedient. Aber Johannes war auf dem ersten Platz, denn von ihm wissen wir aus Johannes 13, an diesem Abend lag er im Schoß Jesu. Wie ging das? Ganz einfach. Man lag auf den Matten, der Kopf war abgestützt auf der linken Hand, mit der rechten Hand aß man vom Tisch her. Nun, wenn Johannes so ein bisschen mit dem Kopf zurückging, kam er in die Brustgegend des Herrn Jesus. Und so war er im Schoß Jesu, sich lehnend an seine Brust, wie das Johannes 13 sagt. Und Judas war gerade der Nächste. Denn wir werden noch sehen, Judas bekam den Ehrenplatz an diesem Abend. Der Jesus trat auf als Gastgeber. Er hat alles organisiert und die Jünger beauftragt, Johannes und Petrus. Er war der Gastgeber und Judas hatte den Ehrenplatz gerade neben ihm. Und das heißt also, Judas, der sich ja vorgenommen hatte, den Herrn zu verraten und so zu überliefern, Judas hatte also ein sehr klopfendes Herz, muss man annehmen. Wenn nämlich der Herr seinerseits so zwischendurch etwas zurücklehnte, kam er mit seinem Kopf in die Herzgegend von Judas. Nun, Petrus auf dem letzten Platz. Und das war für ihn nicht gerade das, was er sich wünschte. Und wir sehen an diesem Abend, wird er dann auch zum Ausdruck bringen, Herr, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Er auf dem letzten Platz will klar machen, dass er eigentlich den ersten Platz verdient hätte. Und während dieses Abends, als der Herr ankündigte, einer seiner Jünger wird ihn verraten, kam die Frage auf, wer kann das sein? Und dann lesen wir, dass Petrus, so steht es in Johannes 13, Johannes eben beauftragte, er soll doch herausfinden, wer das ist. Also von seinem letzten Platz aus hat er eine gute Sichtverbindung zu Johannes und wollte wissen, bitte, finde heraus, wer ist es, der verraten wird. Am nächsten Tag, das war also nach jüdischer Zeitrechnung immer noch der 15. Nissan, denn der Tag beginnt im Judentum mit dem Vorabend und geht dann wieder bis zum Vorabend des nächsten Tages. Und an diesem Freitag, 15. Nissan, wurde der Herr Jesus schließlich auf dem Golgatha-Felsen draußen vor dem Gennatur von Jerusalem geopfert, gekreuzigt. Und er erfüllte als Messias die Bedeutung des Lammes, des Passalammes, das sterben sollte, um durch sein Blut zu befreien, zu erlösen. Nicht von der Knechtschaft von Ägypten, sondern von der Knechtschaft der Sünde. Wir lesen in Hebräer 13, Vers 12. Darum hat auch Jesus, auf dass er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Und nun verstehen wir, dass diese beiden Jünger, Johannes und Petrus, die dieses Blut in diesen Mengen gesehen hatten am Nachmittag zuvor, im Nachhinein verstanden, was die Bedeutung ist in Verbindung mit dem Messias Jesus. Und das hat sie so tief geprägt, so dass wir im Neuen Testament sehen, keiner spricht so oft über das Lamm Gottes wie Johannes. Allein in der Offenbarung erwähnt er 28 Mal, 4x7 Mal, das Lamm. Und er spricht in Johannes 1 von Johannes dem Täufer, der auf Jesus Christus hinwies und sagte, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Und dann an einem weiteren Tag nochmals Johannes, der sagt, siehe das Lamm Gottes. Der Ausdruck Lamm Gottes findet man sonst nirgends mehr bei den anderen Bibelschreibern. Nur noch in der Apostelgeschichte von Lukas, da wo er aus Jesaja 53 zitiert, da erwähnt er auch das Lamm in Apostelgeschichte 8. Aber die anderen Schreiber nicht. Dafür Johannes so betont. Und Petrus ist es, der in 1. Petrus 1, Vers 18 schreibt, indem ihr dieses wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi als eines Lammes, ohne Fehl und ohne Flecken. Das zeugt von diesem tiefen Eindruck. Nun, hier sieht man den Tisch gedeckt für eine Passafeier. Alles ist bereit, so ungefähr wie auf meinem Tisch hier vor mir. Ich bin auch sehr festlich heute. Ich habe einen Talit angezogen, das ist ein jüdischer Gebetsmantel. Und ich werde zeigen, wie ein Familienvater diese Passafeier leitet an diesem Abend, wenn alles bereit ist. Aber bis alles bereit ist, da braucht es schon noch einige Vorbereitungen. Und da sind vor allem die Frauen gefordert, weil sie die Männer einfach nicht so gut können. Und zwar, der 13. Nissan, das war der Tag des totalen Hausputzes. 2. Mose 12 zeigt, vor dem Passa muss aller Sauerteig aus allen Häusern vollständig entfernt werden. Und nicht wahr, durch das Jahr hindurch stehen immer ein bisschen Brosamen, die irgendwo am Boden oder in der Bibliothek oder wo auch immer herumliegen. Alles muss weg. Es darf kein bisschen Brosamen noch übrig sein. Nun, wie macht man das? So, man geht mit der Passakerze durchs ganze Haus und schaut, wo es irgendwo noch Resten hat. Man nimmt eine Feder und eine Kelle. Ja, Und die Hausväter müssen da das machen, den allerletzten Schliff geben, nachdem die Frauen wirklich alles auf Hochglanz gebracht haben, eben weil die Männer nicht so gut können wie sie. Aber dann muss doch der Vater noch gehen. Und es ist üblich heute, dass die Hausmutter irgendwo noch ein bisschen Sauerteig versteckt, so ein Häufchen. Und der Mann muss das überall suchen, bis er es gefunden hat. Ich hab's schon. Da. Ich hab's schon gefunden. Und jetzt gilt es da, mit der Feder alles schön in die Kelle zu sammeln. Und wenn er es nicht findet, am Schluss muss sie es halt zeigen, wo sie das noch hingetan haben. Aber wenn dann das erledigt ist, dann ist wirklich alles sauber. In der Bibel ist der Sauerteig immer ein Bild des Bösen. Ein Bild der Sünde, des Hochmuts, sogar von Wut und Unmoral. In 1. Korinther 5, Vers 8 wird Sauerteig direkt mit unmoralischem Leben verglichen. Und zwar, Sauerteig, also ein bisschen alter Teig, wenn man ihn unter eine Masse von neuem Teig tut, in der Kürze steckt er alles an. Und so ist die Sünde. Wenn sie in Kontakt kommt mit denen, die noch nicht in der Sünde sind, sie werden angesteckt davon, bis alles durchsäuert ist. Das ist ein echtes Problem. Und in Galater 5, Vers 9 ist der Sauerteig auch ein Bild von falscher Lehre. Nun, in Zephania 1, Vers 12 benutzt Gott dieses Bild von der Passaleuchte und sagt, wenn er einmal als Richter kommen wird in diese Welt, wird er alles durchsuchen mit der Leuchte, wo überall die Gottlosen sind, um sie zu vernichten. Aller Sauerteig musste entfernt werden. Das ist ein Bild, kann man sagen, der Bekehrung. Ein Mensch, der seine persönliche Schuld Gott radikal bekennt und wirklich aufräumt, nicht noch irgendwelche Bereiche stehen lässt, der darf wissen, 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann muss man das Lamm nicht nur ein bisschen genießen im Mund, sondern jeder musste das Passalamm essen. Und so muss man Jesus Christus wirklich annehmen als seinen persönlichen Retter. So wird das Passalamm richtig verinnerlicht, es wird Teil von einem. Man hat völligen Anteil daran. Aber eben, es braucht für eine Bekehrung ein radikales Aufräumen. Und so wird das jedes Jahr praktiziert im Judentum weltweit. Aller Sauerteig wird verbrannt, vernichtet. Und dann darf man die ganze Passa-Woche nur noch ungesäuerte Brote essen. Das sind eben Brote der Wahrheit und der Lauterkeit, wie es in 1. Korinther 5 steht. Warum? Ja, das bläht sich nicht auf. Da weiß man, wie viel da ist. Das ist wirklich Wahrheit. So viel und nicht mehr. Aber wenn wir Sauerteig drin haben oder sonst ein Treibmittel, dann täuscht das immer vor, als wäre mehr da. Nicht wahr? Es spricht von Aufgeblasenheit, Stolz, Hochmut, Unwahrhaftigkeit. Man täuscht etwas vor. Und die Säure, die spricht eben davon, dass einer richtig sauer werden kann auf andere. Ja, und so ist der Sauerteig eben ein Bild der Sünde. Aber jetzt isst man nur noch das. Man ernährt sich auf eine ganz andere Art als im alten Leben. Bedeutet das in der Übertragung. Man will sich nicht mehr mit dem belustigen und erfreuen, was eigentlich von Sünde spricht, sondern nur das, was von Wahrheit und Gerechtigkeit spricht. So, jetzt sind wir bereit. Oder bald. Wir müssen mal wissen, was braucht es für eine Passafeier heute? Es braucht 4 Kelche. 4 Weinkelche. Und so war das schon vor 2000 Jahren. Heute benutzt man noch einen 5. Aber das ist erst im Mittelalter hinzugekommen, einen Kelch für den Propheten Elia, falls er kommen würde, gerade zur Zeit der Passafeier, hat man für ihn noch einen Kelch bereit, den niemand trinken darf. Ich habe jetzt einfach hier 4, damit es so ist wie vor 2000 Jahren. Und dann brauchen wir einen Sederteller. Hier in der Mitte steht Pessach, hebräisch Passa, das heißt schonendes Vorübergehen. Weil Gott gesagt hat, sehe ich das Blut, so werde ich an euch schonend vorübergehen. Passach. Also, so heißt das Fest Pessach. Und hier sind gleich die verschiedenen Bestandteile angegeben. Beginnen wir hier. Maror heißt Bitterkraut. Also, wir brauchen Bitterkraut. Hier habe ich ein paar bittere Kräuter. Das kann man dann hier auflegen. Und dann brauchen wir einen Lammschenkel. Hier hat noch ein bisschen Fleisch dran. Aber der ist nicht zum Essen heute. Der ist einfach da als Erinnerung, dass man früher beim Passa immer ein Lamm gegessen hat. Aber weil der Tempel im Jahr 70 nach Christus zerstört worden ist, kann man ja keine Passalämmer mehr schlachten im Tempel. Nur dort dürfen sie geschlachtet werden. Und darum, seit dem Jahr 70 hat man im Passa keine Lämmer mehr. Man isst vielleicht Huhn, man kann machen, was man will, aber nicht, bitte nicht Lamm. Nur als Erinnerung, früher hatte man ein Lamm. Dann haben wir hier noch ein Ei. Das ist auch neu. Das Ei ist einfach die Erinnerung, dass man in der Passawoche noch ein ganz besonderes Opfer darbrachte. Nämlich das Passa-Friedensopfer. Das hieß auch Pessach. Ja? Und darum sagen die Führer des jüdischen Volkes zu Pilatus, sie können nicht hineinkommen ins Prätorium, obwohl sie ja am Vorabend schon das Passa gegessen hätten, sagen sie, damit wir das Passa essen können. Aber damit ist gemeint das Passa-Friedensopfer, das auch Pessach genannt wurde. Das wird symbolisiert durch das Ei. Und dann haben wir noch Karpas, das ist Erdfrucht. Und zwar hier habe ich jetzt Petersilie, auf Schweizerdeutsch sagt man Peterli, und Radieschen. Das erinnert an diese schwere Arbeit in Ägypten, wo man ständig mit der Erde zu tun hatte. Ja? Die mussten ja Pithom und Ramsesstadt bauen, darum Erdfrucht. Und die bitteren Kräuter, die ich erwähnt habe, die drücken aus, wie bitter es war in der Sklaverei. Traurig und bitter. Aber dann haben wir hier noch mehr. Wir haben auch Chaseret. Und das ist nochmals bitteres Kraut. Hier, jetzt habe ich hier noch Meerrettich drin. Das brauchen wir dann für einen Dip mit Matze. Das wird noch von besonderer Bedeutung sein. Und was ich noch nicht erwähnt habe, da haben wir Choseret. Und das ist Haroset. Und zwar ist Haroset hier jetzt Apfelmus mit Nüssen drin, da tut man auch Zimt rein und ganz ein bisschen süßer Wein. Das erinnert, man sieht es an der Farbe, das erinnert an die Lehmziegel in Ägypten, die man machen musste. Aber es ist süß, das ist jetzt wirklich gut. Meerrettich, das kann zu Tränen führen, aber das sollte dann auch erinnern an die Tränen, die vergossen worden sind in Ägypten. Aber hier sehen wir, dass Gott selbst aus traurigen Sachen etwas Gutes machen kann. Ja, so sind wir fast klar, startklar. Und hier habe ich noch ein bisschen eine Schale. Da sollte man Weinessig drin haben, auch für einen besonderen Dip. Das werden wir alles noch sehen. Und dann braucht es natürlich koscheren Wein, wie hier, süßen Kiddush-Wein und es soll ja also ein bisschen geheimnisvoll sein. Und zwar insbesondere, damit die Kinder Fragen stellen. An diesem Abend ist es erwünscht, Kinder sollen Fragen stellen und der Hausvater muss beantworten. Darum habe ich hier auch noch meine Bibel. Für all die Fragen, es gibt vorgeschriebene Fragen, die jedes Jahr gestellt werden, dieselben, vom kleinsten Kind, aber man darf auch sonst fragen. Und der Hausvater sollte das dann beantworten mit der Bibel. Und damit die Kinder auch wirklich richtig neugierig werden, haben wir hier noch eine Matzatasche. Eine Matzentasche. Und zwar ist die dreifach. Sieht man das? Und jetzt mache ich das so. Immer eine Matze. Mache sie da oben rein. Und dann eine zweite, aber ganz wichtige Matze, die kommt da in den Mittelteil. Für den Afikoman. Ich will erklären, was der Afikoman ist. Und dann noch eine dritte hier hinein. So, richtig geheimnisvoll, sodass die Kinder auch was zu fragen haben. Und was man natürlich noch braucht, ist eine Haggadah. Da steht alles drin, wie man das festmachen muss und genau, was man sagen muss, was man fragen muss, was man beten soll in den verschiedenen Abschnitten. Und dann kann eigentlich fast nichts mehr schief gehen. Ja? Und so könnte man eigentlich beginnen. Jetzt haben wir alles auf dem Tisch, was es braucht. Erdfrucht, jawohl, Karpas, bittere Kräuter, Maror ist hier. Dann nochmals bittere Kräuter mit Matze, Chaseret, der Lammknochen, Zroa und das Ei. Jetzt haben wir alles, jetzt können wir beginnen. Das ist der erste Kelch. Der Hausvater hebt den Kelch und betet. Baruch ata Adonai Eloheinu, Melech Haolam, Bore Pri HaGefen. Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König der Welt, Erschaffer der Frucht des Weinstocks. Und dann wird der Kelch herumgereicht. Ich habe beim Früchtemus noch erwähnt, dass Gott auch aus traurigen Dingen etwas Gutes machen kann. Das erinnert uns natürlich neutestamentlich, hätte ja die Frage kommen können, Römer 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Hier haben wir noch eine Übersicht über den ganzen Verlauf, so wie man das eben jeder Haggadah entnehmen kann. Zuerst haben wir eben Kadesh. Das ist das, was ich jetzt gemacht habe. Erster Becher Wein, der wird gesegnet mit Gebet. Und das ist genau das, was in Lukas 22, Vers 14 bis 18 der Herr Jesus tut am Beginn des Festes. Das wird dort neutestamentlich beschrieben. Dann kommt der Abschnitt, den man nennt Urchatz. Der Vater muss seine Hände waschen. Nur der Vater, nicht die Eingeladenen. Dann kommt Karpas. Das bedeutet, man taucht etwas bitter, etwas Erdfrucht, hier ein in den Weinessig. Und wir werden sehen, das ist eines der Zeichen, das der Herr gegeben hat, um zu zeigen, wer ihn verraten wird. Der Herr taucht ein im gleichen Moment wie Judas. Er sagt, wer eintaucht zur gleichen Zeit wie er, der ist es. Macht das. Warum Weinessig? Oft im Judentum wird da auch genommen Salzwasser. Das soll erinnern an den Durchzug durchs Rote Meer und auch an die vielen Tränen, die vergossen worden sind in Ägypten. Aber Weinessig finden wir schon in der alten rabbinischen Literatur. Und Rabbiner haben erklärt, das erinnert uns an die Kleider von Josef. Verworfen von seinen Brüdern haben sie seine Kleider in Blut von einer Ziege eingetaucht. Und Das war das Zeichen. Der Herr Jesus hat den Dieb gemacht und Judas im gleichen Moment, er, der ihn verraten sollte. Dann kommt Jachatz. Oh, jetzt wird es aber spannend. Jetzt muss ich die Mazatasch nehmen und die mittlere herausnehmen. Die mittlere Matze muss ich jetzt zerbrechen, aber nicht in zwei gleich große, sondern ein kleineres und ein größeres. Und dann muss das größere eingewickelt werden in Leinen. Jetzt wird's spannend. Da. Könnte ein Kind kommen? Hierher? Wo gibt es ein Kind? Bis 15 ist okay. Ja, jetzt wird es wirklich noch geheimnisvoller. Oh, super. Wie alt bist du? Ja, also gerade an der Schwelle zum Erwachsenwerden. Jetzt darfst du das verstecken. Der Afikoman wird von einem Kind versteckt. Und der kommt dann später wieder ans Licht. Jetzt darfst du wieder zurückgehen, aber du wirst dann wieder gebraucht. Und dann kommt der Abschnitt Magid. So, jetzt gibt es viel zu lesen. Jetzt muss die ganze Geschichte des Auszuges gelesen werden und Gebete dazu gesprochen werden. Das braucht jetzt einige Zeit, dieser Teil des Erzählens. Und da wird nun auch Psalm 113 bis 115 gelesen. Da wird übrigens der zweite Becher eingegossen. So. Und da dürfen jetzt die Kinder Fragen stellen. Warum ist diese Nacht anders als alle anderen Nächte? Und so weiter. Warum essen wir in dieser Nacht nur Gesäuertes? Und sonst essen wir Ungesäuertes. Und weitere Fragen sind dann erwünscht, dass Kinder eben nebst den paar, die vorgeschrieben sind, auch selber noch Fragen stellen. Und da wird auch das Ei gegessen. Oh, und das Zerschlagen des Eis erinnert uns an die Zerstörung des Tempels im Jahr 70. Ja, und darum gibt es diese Opfer nicht mehr. Aber dann eben schließlich die Lektüre von Psalm 113 bis 115. Ich lese jetzt nicht alles vor, weil es ja nur eine Demonstration ist. Lobt den Herrn, lobt ihr Knechte des Herrn, lobt den Namen des Herrn. Gepriesen sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Hoch über alle Nationen ist der Herr, über die Himmel seine Herrlichkeit. Das wurde auch gesehen, gerade im Auszug aus Ägypten. Und dann Psalm 114, als Israel aus Ägypten zog. Das Haus Jakob aus dem Volk fremder Sprache und so weiter. Wir sehen den Bezug zu dem Auszug aus Ägypten ganz direkt. Und dann kommt Rochza als nächster Abschnitt. Und Rochza bedeutet, hier müssen alle Hände waschen. Also der Hausvater hat es schon, aber jetzt müssen auch alle Hände waschen, noch bevor dann das Hauptmahl beginnt. Und da wird nochmals ein Segen gesprochen und der zweite Kelch wird jetzt getrunken. Nun, in Johannes 13, 3 bis 20 sehen wir, wie der Herr Jesus bereits das Abendessen so begonnen hat, mit den diversen Dip und dem ersten Kelch schon. Und dann steht er auf und bedient die Jünger. Und zwar zum Händewaschen hinzu wäscht er auch noch ihre Füße. Also eine ganz gründliche Reinigung. Priester mussten ja jeden Tag, bevor sie in die Gegenwart Gottes kamen, Hände und Füße waschen. Und im Judentum ist die Vorschrift, die Hände zu waschen, bei diesem sechsten Teil. Aber der Herr hat auch noch die Füße dazu gewaschen. Hände waschen bedeutet, ich bringe immer wieder in Ordnung vor Gott, was ich mit meinen Händen falsch getan habe. Aber es kommt auch darauf an, wo gehen unsere Füße hin? Wo waren wir an falschen Orten? Und durch welchen Staub dieser Welt sind wir gegangen? Und darum, der Herr wäscht auch die Füße. Und da sehen wir, als der Herr dann am Schluss zu Petrus kommt, der will gar nichts davon wissen. Nein, nein, das wäre meine Aufgabe. Ja, schließlich ist er auf dem letzten Platz, ja. Aber der Herr sagt, das ist ganz nötig, wenn ich dir die Füße nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Ein Gläubiger muss sich immer wieder reinigen, damit er wirklich Gemeinschaft hat mit seinem Herrn. Und das tut der Herr an denen, die ihm nachfolgen. Und dann sagt Petrus, ja, aber dann schon ganz waschen. Ein Ritualbad hatte er ja gerade in diesen Tagen schon genommen. Und der Herr sagt, nein, wer gebadet hat, hat nicht nötig, sondern nur die Füße. Und das Ritualbad, das spricht eigentlich von der Bekehrung, von dem Bad der Wiedergeburt, wie das genannt wird in Titus 3. Das ist nicht die Taufe, sondern eben die völlige Erneuerung eines Menschen, der zu Gott umkehrt und den Herrn Jesus, das Lamm Gottes, als seinen Retter annimmt. Ja, und so erklärt das der Herr hier in Johannes 13, 3 bis 20. Und dann kommt der siebte Teil. Es gibt übrigens diverse Abweichungen, aber das ist so ein sehr üblicher Ablauf. Und dann kommt also der Teil Mozi oder auch Matza genannt, Matze, das ungesäuerte Brot. Und da wird ein Segen gesprochen über die Matze. Und dann kommt Maror. Da werden bittere Kräuter genommen und mit Charoset, diesem Süßen, gemischt und gegessen. Wir sehen, das sind alles Appetitanreger. Wir sind noch nicht beim Hauptmahl. Und dann kommt etwas ganz Wichtiges. Korech ist der nächste Abschnitt. Korech, da nimmt man ein bisschen Matze und die wird jetzt mit Maror gemischt. Und das haben wir hier. Aber das ist eben noch ein spezielles Gefäß. Da habe ich jetzt auch noch Meerrettich drin. Und jetzt mache ich da einen Dip mit Meerrettich. Das Mädchen, das vorhin da war, kann sie nochmals kommen? Das ist nämlich jetzt das, was der Ehrengast bekommt. Und der Herr sagt nämlich in Johannes 13, Vers 26, dass er eben dem, den er den Bissen gibt, der wird ihn verraten. Der geehrte Gast nimmt Bitterkraut mit, jetzt kannst du in die Kamera schauen, wenn du das genießt, das wird uns richtig freuen, dein Gesicht zu sehen. Du bist sehr, sehr mutig. Also, es ist schon ein bisschen eine bittere Angelegenheit, ja. Aber dann ging Judas hinaus in die Nacht, um seine Verrätertat auszuführen. Und damit verschwindet er aus dem Blickfeld. Aber diese Bitterkeit auf der Zunge, die hat ihm nochmals gezeigt, was habe ich für Absichten? Welche bittere Tat habe ich geplant? Und wenn es noch Meerrettich ist, dann spürt man es eigentlich ganz besonders, ja? Und jetzt kommt Shulchan Orech. Das ist das eigentliche Festmahl. Eben früher natürlich mit dem gerösteten Lamm. Heute kann das irgendein gutes Essen sein. Das eigentliche Festmahl ist jetzt. Es ist klar, Judas war schon draußen. Der hat das eigentliche Festmahl gar nicht mitbekommen. Die Jünger haben gedacht, er muss noch irgendwie schnell etwas einkaufen, was es doch noch braucht dringend, was vergessen gegangen ist. Oder sie realisieren nicht, was das ist. Und dann kommt etwas Besonderes. jetzt brauche ich das, den versteckten Afikoman. Jetzt bist du nicht mehr anstelle von Judas, sondern ein Kind, ein ganz normales Kind bei der Feier, bitte. Ich brauche den versteckten Afikoman. Den darf man jetzt suchen gehen und der muss jetzt ans Licht kommen. Der Afikoman wird, danke, aus den Leinen herausgenommen und dann gesegnet und gegessen. Und der Herr macht das nach dem Mahl, nimmt er das Brot und dann verteilt er jedem, der da ist, etwas davon. Und da führt er das Abendmahl ein. Das ist also genau das, was wir in Matthäus 26 haben, Lukas 22, 19. Der Jesus nimmt das Brot und sagt, dieses Brot ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und dann kommt Barech, da wird der dritte Kelch, der Kelch der Segnung, benutzt und gesegnet. Und so ist es auch in den Evangelien, Matthäus 26, 27 bis 29, der Jesus nimmt den dritten Kelch und macht daraus den Abendmahlskelch. Dies ist der Kelch. Dies ist das Blut des neuen Bundes, das vergossen wird für Sünden. Auch Lukas 22, 20 spricht darüber. Und das verteilt der Herr unter allen Jüngern. Und dann kommt der Schluss, das Hallel. Ja, wir haben noch nicht das ganze Hallel gelesen, denn im Judentum nennt man die Psalmen 113 bis 118 das Hallel, also das, die Lobpsalmen, die an Passa gelesen werden müssen. Jetzt bleiben uns noch Psalm 116 bis 118, wo auch drin steht, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Der Stein ist ein bekanntes Bild für den Messias im Judentum. Und der Ausdruck Bauleute bedeutete vor 2000 Jahren die Führer des Volkes, die Tora-Gelehrten, die durch ihre Predigten aufbauten, auferbauten. Das sind die Bauleute. Aber da haben sie gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und das war ein ganz klarer Hinweis auf die Verwerfung des Messias am nächsten Tag. Auch die führenden Priester, alle Feinde des Herrn, die haben das in ihren Familien so gefeiert und diese Stelle gelesen und wurden vor ihrer Tat nochmals durch dieses Wort daran erinnert. Und dann, man singt natürlich diese Psalmen und darum lesen wir in Matthäus 27, 30, dass der Herr Jesus noch einen Lobgesang gesungen hat mit den Jüngern und dann ging er hinüber auf den Ölberg in den Garten Gethsemane und später kam dort die Verhaftung. Im Judentum hat man noch den Teil 14, Nirza, das ist die Bitte um Wohlgefälligkeit, dass dieses Fest eben Gott möge wohlgefällig sein und da grüßt man sich immer mit nächstes Jahr in Jerusalem, wenn wir jetzt in New York sind, aber vielleicht nächstes Jahr kommt der Messias und alle Juden werden heimgehen nach Jerusalem. Und wenn dann wieder ein Jahr vergeht, dann sagt man es wieder, nächstes Jahr in Jerusalem. Bashana haba, Yerushalayim. Und was ich noch sagen muss, in Verbindung mit dem Hallel, beim Teil 13, da trinkt man dann noch den vierten Kelch. So ist das Fest vollständig. Jetzt möchte ich zurückkommen auf gewisse Details, aber zunächst machen wir Pause.
Sie hörten soeben von Roger Liebe den ersten Teil des Themas, die Passafeier, Demonstration und Erklärung.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Liebe. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.